Deutschlandfunk. Systemfragen.
Herzlich willkommen zur Sendung. Und auch wenn ich darauf überhaupt keine Lust habe. Am Mikrofon heute Bernd das Brot.
Ja, da muss ich Sie jetzt leider enttäuschen, denn Bernd das Brot moderiert heute gar nicht die Systemfragen, sondern ich, Maximilian Brose. Hi. Und was Sie gerade gehört haben, das ist auch gar nicht der Synchronsprecher von Bernd das Brot gewesen, sondern tatsächlich ein Deepfake. Also eine mit künstlicher Intelligenz manipulierte oder künstlich synthetisierte Audiodatei in diesem Fall. Das geht aber auch mit Bildern oder Videos. Und dieser Deepfake, der war auch noch recht schlecht. Den habe ich nämlich einfach kostenlos im Netz erstellt. Doch durch die Technik neuer KIs sind Programme mehr und mehr in der Lage, immer realistischere Fake-Inhalte zu erstellen. In sozialen Medien gingen etwa Bilder viral, wo sich angeblich Merkel und Obama am Strand in den Wellen umarmen. Natürlich alles Fake, aber ein recht harmloser. Anders sieht das etwa aus mit einem Video, in dem ein bekannter kanadischer Psychologe verachtend über die deutsche Bundesregierung herzieht. Das Video, das sieht auf den ersten Blick auch echt aus und wurde auch in den sozialen Medien geteilt. Nur hat der Psychologe das halt niemals so gesagt und das Video, das ist komplett mit einer KI erstellt. Und das ist auch nur ein Beispiel, was zeigt, wir als Gesellschaft, wir müssen uns wohl mehr und mehr auf authentisch wirkende Deepfakes einstellen und auch auf die Desinformationskampagnen, die damit einhergehen. Aber wie gut haben eigentlich die Sozialwissenschaften diese gesellschaftlichen Auswirkungen der Technik bisher untersucht?
Also ich glaube, es gibt noch sehr viel Potenzial für sozialwissenschaftliche Forschung zum Thema. Es gibt tatsächlich an Universitäten viel technische Entwicklung, die vorangetrieben wird, genauso wie auch in Unternehmen. Und das kommt dann oft aus dem Feld der Informatik. Und hier gibt es eine relativ geringe Auseinandersetzung mit den potenziellen Auswirkungen der Deepfake-Technologie und auch mit der eigenen Verantwortung von EntwicklerInnen. Deswegen glaube ich, gerade auch im deutschen Forschungskontext gibt es sehr wenig sozialwissenschaftliche und auch philosophische Auseinandersetzung mit dem Thema Deepfakes.
Das ist Maria Pawelitz. Die ist Politikwissenschaftlerin an der Universität Tübingen und mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Und sie untersucht eben genau, welche Auswirkungen Deepfakes auf unsere Gesellschaft haben können. Bevor wir darüber reden, wollte ich von Maria Pawelitz aber erstmal wissen, woher dieser Begriff Deepfake eigentlich kommt.
Also der Begriff Deepfake ist ein zusammengesetzter Begriff aus Deep Learning, also einem Teilbereich des maschinellen Lernens, und Fake. Und dieser Begriff, der wurde tatsächlich erst 2017 geprägt, und zwar durch den anonymen Nutzer der Plattform Reddit mit dem Usernamen YouDeepfakes, der auf dieser Plattform pornografische Deepfake-Videos hochgeladen hat, in denen er die Gesichter von Schauspielerinnen mit denen von Pornodarstellerinnen vertauscht hatte und kurz darauf dann auch den Code dafür veröffentlicht hat auf der Code-Sharing-Plattform GitHub.
Und gerade auch bei der Mainstream-Nutzung muss man ja bis heute sagen, dass das Thema Deepfake-Pornografie ja den Großteil der Inhalte ausmacht. Da gibt es eine Studie aus dem Jahr 2019, die eben sagt, über 95% der Deepfakes zeigen tatsächlich pornografische Inhalte. Und in fast allen Fällen sind das pornografische Inhalte, wo Frauen gedeepfaked werden. Sind pornografische Deepfakes also eine Genderfrage?
Also die Studie ist ja schon ein bisschen älter und inzwischen gibt es sicherlich auch mehr Deepfakes zum Beispiel für Unterhaltungszwecke, einfach auch, weil die Technologie einfacher zugänglich wird. Aber trotzdem glaube ich, dass immer noch die überwiegende Mehrzahl aller Deepfakes pornografisch ist. Und wie Sie sagen, es betrifft fast nur Frauen. Leider gibt es auch immer mehr Deepfake-Kinderpornografie, also das ist auch ein wachsendes Problemfeld. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein Genderproblem auch. Denn für die Betroffenen haben Deepfake-Pornos natürlich absolut verheerende Folgen. Also sie führen zu psychischen Leiden wie Depressionen und Angststörungen bis hin zum Selbstmord. Sie haben aber natürlich auch ganz konkrete negative Auswirkungen auf die Lebenschancen der meist betroffenen Frauen. Also sie können zum Beispiel zu beruflichen Nachteilen führen oder aber auch zu Zerwürfnissen mit Familie, mit Freunden und mit Partnern. Und manche Opfer berichten auch, dass sich Deepfake-Pornos wirklich wie eine reale Gewalterfahrung anfühlen. Und ausgehend davon ist es schon eine neue Form sexualisierter Gewalt, die hier fast ausschließlich auf Kinder und Frauen ausgeübt wird. Und damit hat das Ganze natürlich auch eine starke Gender-Komponente. Also es bedroht durchaus auch die Gleichstellung von Frauen in einer digitalen Gesellschaft.
Und bei Deepfake-Pornografie, da zeigt sich ziemlich direkt, wie sich technischer Fortschritt auf unsere Gesellschaft auswirkt. Früher, da brauchten die künstlichen Intelligenzen nämlich viele Bilder, um echt aussehende Deepfake-Pornografie erstellen zu können. Die Folge, hauptsächlich waren halt Menschen zu sehen, von denen es viele Bilder im Netz gibt. Also etwa Schauspielerinnen oder auch Influencerinnen.
Heute kann es im Prinzip jede Person treffen, die wenigstens ein Bild in den sozialen Medien hat, was heutzutage ja so gut wie jede Person ist. Und das ändert insofern etwas, dass dadurch eben sozusagen normale Leute und vor allem eben normale Frauen auch Opfer von Deepfake-Pornos werden können. Und die werden eben oft gerade für Rachepornografie benutzt, also wenn der Partner sich an der Ex-Freundin beispielsweise rächt. Das ist vielleicht auch insofern schwieriger, dagegen vorzugehen, weil diese Personen weniger im Rampenlicht stehen, weil sie weniger Ressourcen haben, um dagegen vorzugehen und beispielsweise auf Copyright-Verletzungen oder sowas zu klagen. Aktuell ist es aber generell für Opfer von nicht einvernehmlicher Deepfake-Pornografie einfach schwer, eine Löschung von solchen Medien zu erwirken und auch die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Das liegt unter anderem daran, dass die Verantwortlichen oft anonym sind und eben auch über Ländergrenzen hinweg operieren. Das liegt aber auch an bestehenden Regulierungslücken und Unklarheiten.
Und ein rechtliches Problem dabei sei etwa, dass es sich eben nicht um echte Nacktaufnahmen handelt, sondern um synthetisch erstellte. In Deutschland können hier trotzdem andere Straftatbestände greifen, etwa Verleumdung. Aber Maria Pavelic, die sagt, bisher werden die Opfer von dieser Form der sexualisierten Gewalt eben nicht ausreichend vom Rechtsstaat geschützt. Und auch in der breiten Öffentlichkeit, da wird ein ganz anderes Thema im Kontext Deepfakes ja viel mehr und stärker diskutiert, nämlich Deepfakes im politischen Kontext. Erst vor wenigen Wochen etwa hat der Erdogan-Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu vor Deepfake-Kampagnen gewarnt, mit denen der Kreml Einfluss auf die Präsidentschaftswahl in der Türkei nehmen wollte. Der Kreml, der hat das dementiert. Aber auch im US-Wahlkampf, da sorgten Deepfakes für Diskussionen. Und all das ist kein Zufall, sagt Maria Pavelic.
Eine der Hauptbefürchtungen ist tatsächlich, dass ein zeitlich gut platzierter Deepfake, zum Beispiel von KandidatInnen im Wahlkampf, den Ausgang von demokratischen Wahlen ändern könnte. Deepfakes können aber auch zum Beispiel gezielt dazu genutzt werden, um politische GegnerInnen außerhalb von Wahlen oder unliebsame JournalistInnen oder AktivistInnen zu diskreditieren. Und es gibt auch immer mehr Beispiele für ausländische Einflussnahme. Also zum Beispiel, wenn Deepfakes dafür benutzt werden, Fake-Social-Media-Profile zu erstellen und dann darüber Propaganda zu verbreiten.
Gleichzeitig Demokratietheorien, die gehen ja heute nicht nur davon aus, dass eine gute Demokratie gut funktioniert, wenn es freie, faire Wahlen gibt, sondern Demokratie, die muss halt mehr können. Die muss marginalisierte Gruppen vielleicht empowern können. Es muss demokratisch kollektive Agenda und Willensbildung möglich sein. Wo sind denn Deepfakes genau bei diesen Prozessen eine Gefahr?
Deepfakes sind zum Beispiel für die kollektive Willensbildung eine Gefahr. Deepfakes rütteln eben weiter an unserem Vertrauen in die Medien und auch in Video- und Audioaufnahmen, die bisher eben oft als handfeste Beweise galten. Und bestimmte politische Akteure nutzen das dann auch gezielt aus, um die Spaltung der Gesellschaft zu befeuern und die Demokratie zu bedrohen. Und das sehen wir besonders stark in politisch polarisierten Gesellschaften und in einem politisch aufgeheizten Klima, wie zum Beispiel in den USA oder auch in Indien. Aber wir sehen das auch in Ländern mit instabilen Demokratien und in Autokratien, wo Deepfakes aber dazu genutzt werden, um Oppositionelle und AktivistInnen zu diskreditieren und autokratische Tendenzen zu befeuern.
Gleichzeitig muss man sagen, zu größeren politischen Auswirkungen haben Deepfakes bisher noch nicht geführt. Obwohl dieser hier zumindest thematisch das Zeug dazu gehabt hätte. Dieses gefakte Video zeigt angeblich den ukrainischen Präsidenten Zelensky im März 2022, wie er sagt, dass die Ukraine sich ergeben werde und die Waffen niederlege. Natürlich ist das alles nicht echt gewesen, sondern einfach nur synthetisiert von einer KI.
Also im Fall des von Ihnen angesprochenen Deepfakes von Zelensky, das gilt tatsächlich als einer der bisher wenigen Versuche, wirklich die internationale Politik mithilfe eines Deepfakes zu beeinflussen. Dieser Deepfake war aber tatsächlich von relativ schlechter Qualität und daher auch wenig überzeugend und hat auch dann relativ wenig Wirkung entfaltet. Und schon damals hatten Beobachtende sich gewundert eigentlich, dass die diesen Deepfake kreiert haben, nicht ein paar Arbeitsstunden mehr reingesteckt haben, um die Qualität zu verbessern und damit auch die Wirkung.
Maria Pawelitz sagt aber auch, dass Deepfakes in Zukunft politisch deutlich wirksamer werden. Eben weil die Technik dahinter immer besser und besser und besser wird. Aber wo steht diese Technik eigentlich gerade? Sind heute schon realistische Deepfakes möglich mit Apps, die wir uns ganz einfach auf unser Handy ziehen können? Das hat sich Michael Gessert für uns angeschaut und beginnt mit einem Deepfake, den einige vor ein paar Monaten für ziemlich echt gehalten haben.
Jorge Mario Bergoglio, seit 2013 unter dem Namen Franziskus Oberhaupt der katholischen Kirche, ist als humorvoller, selbstbewusster und auch bestimmt extrovertierter Mensch bekannt. Aber in einem hippen, weißen Luxus-Daunenmantel mit aufgestelltem Plusterkragen aufzutreten, das war wohl doch etwas zu gewagt. Nur das Foto in einem berühmt gewordenen Tweet vom 25. März war natürlich gar kein Foto, sondern ein Deepfake.
Das Bild von dem Papst hat ja, glaube ich, relativ viele Leute irgendwie erreicht. War ja auch eine sehr plastische Erläuterung oder so eine Demonstration, wie gut die heutigen Algorithmen schon sind.
Sagt Thorsten Holz, Informatikprofessor am CISPA-Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit in Saarbrücken. An seiner vorangegangenen Wirkungsstätte, der Ruhr-Uni Bochum, hatte seine Forschungsgruppe bahnbrechende Ansätze zur Erkennung von Deepfake-Bildern, Videos und Audios liefern können. Im Fokus standen damals in den Jahren 2020 und 2021 vor allem die Face-Swap-Fakes, bei denen ein Gesicht quasi wie eine Maske über vorhandenes Bildmaterial gelegt wird. Face-Swaps lassen sich am einfachsten und überzeugendsten produzieren, wenn eine Person vor einem relativ statischen Hintergrund frontal in die Kamera blickt. Genau das ist nicht nur bei Politikeransprachen das übliche Szenario, sondern auch beim Video-Ident-Verfahren, etwa zur Eröffnung von Bankkonten. Professor Peter Eisert vom Fraunhofer HHI in Berlin.
Wenn ich jetzt einfach mein Kamerabild ersetze durch ein Deepfake, dann kann ich natürlich einfach meine Identität austauschen. Dann würde ich da genauso reden, dann würde ich halt bloß mit einer anderen Identität reden.
Dass so etwas tatsächlich funktioniert, auch mit einem vor dem Gesicht gehaltenen Personalausweis, das hatten Sicherheitsforscher im vergangenen Jahr demonstriert. Eisert arbeitet im Rahmen des vom Bund geförderten Projektes Fake ID an technischen Methoden zur Deepfake-Erkennung. Er hat allerdings die Erfahrung gemacht, die Gegenseite beobachtet die Bemühungen genau und verbessert ihre Algorithmen und Tools laufend.
Und wenn man dann aber tatsächlich bessere Deepfakes generiert, dann wird es plötzlich für viele Deepfake-Detektoren tatsächlich schwierig, die zu erkennen. Da muss man jetzt wieder mit den Deepfake-Detektoren nachziehen.
Bei den generativen KI-Modellen wie Stable Diffusion oder Midjourney können nicht nur Gesichter ausgetauscht, sondern gleich komplette Szenen mit einem einfachen Textbefehl generiert werden, wie eben der Papst im Daunenmantel. Noch fallen bei den so erzeugten Bildern sichtbare Unstimmigkeiten auf, überzählige oder fehlende Finger etwa. Wie überzeugend die generierten Gesichter aussehen, hängt extrem von der Qualität und der Vielfältigkeit des zum Training der KI benutzten Bildmaterials ab. Die Königsdisziplin der Deepfakes allerdings sind 3D-Fakes, bei denen eine KI ein 3D-Modell einer Person erstellt, es berechnet und animiert. Thorsten Holz zeigt sich von einer aktuellen Präsentation des Grafikkartenherstellers Nvidia beeindruckt.
Der Chef von Nvidia war in so einer Küche, quasi so verschiedene neue Produkte vorgestellt. Und dann am Ende von der Szene war so der Clou, das war gar nicht er selbst, sondern das war alles von einer Grafikkarte berechnet. Also insofern, mittlerweile sind die Algorithmen auch sehr gut in dem Sinne, dass sie eben auch solche Szenen komplett nur mit dem Computer erzeugen lassen können, wo dann auch die Mimik oder auch die ganze Gestik und alles ziemlich gut ist.
Für Peter Eisert ein Beispiel, dass die aktuelle Technik das, was schon länger in 2D möglich war, jetzt auch auf 3D übertragbar macht.
Dass man 3D-Modelle erzeugt, rendert und die dann über die KI wieder so natürlich erscheinen lässt, weil diese 3D-Modelle meistens dann doch irgendwelche Eigenschaften haben, sodass sie dann sehr schnell auch als künstlich wahrgenommen werden. Aber jetzt kann man diese künstlich aussehenden Bilder einfach über die KI tatsächlich nochmal natürlich machen, also sozusagen als Nachverarbeitungsschritt.
Das ist aber dann wohlgemerkt alles etwas, was den Profis bei Filmstudios, Spieleherstellern und großen Tech-Firmen vorbehalten ist. Mit einer normalen Computerausstattung und mit frei verfügbarer Software wie etwa DeepFace Lab und Stable Diffusion sind die erzielbaren Ergebnisse momentan gewiss besser als vor 3 Jahren, aber nach wie vor begrenzt und von Perfektion weit entfernt.
Es ist also noch nicht so weit, dass jeder sich jetzt mal schnell eine App runterladen kann und damit ein authentisches Deepfake-Video produziert, was politische Sprengkraft besitzt. Gleichzeitig reden wir, aber auch viele andere Medien über die Gefahren. Vielleicht ist der Hype sogar ein Stück weit der Technik voraus. Darum wollte ich von Maria Pavelitz auch wissen, ob das schiere Bewusstsein, dass diese Technologie existiert, ob das schon allein unsere Demokratie gefährden kann.
Ich würde sagen, dass allein dieses Bewusstsein eben durchaus dazu führt, dass viele Menschen noch stärker anzweifeln, was zum Beispiel mediale Berichterstattung angeht. Und dass es dann schwieriger wird, sich zu verständigen über bestimmte Fakten oder Wahrheiten und auf der Grundlage dann politische Entscheidungen zu treffen. Und dass das besonders Menschen betrifft, die eben sowieso die Tendenz haben, Mainstream-Medien nicht zu glauben. Und jetzt ist es eben auch durch die LügnerInnen-Dividende zusätzlich möglich.
Was ist denn die LügnerInnen-Dividende? Was versteht man darunter?
Die LügnerInnen-Dividende ist ein Phänomen, was in der Deepfake-Forschung geprägt wurde vom Begriff her. Und das geht eben darum, dass Personen des öffentlichen Lebens, die in der Kritik stehen, schlicht behaupten können, dass belastende Beweise Fakes seien. Und dieses Phänomen sehen wir inzwischen sehr häufig. Ein besonders krasses Beispiel dafür ist eben das Video der Tötung von George Floyd in den USA 2020 durch einen weißen Polizeibeamten, das weltweit für Entsetzen sorgte. Und hier verging tatsächlich weniger als ein Monat, bis eine republikanische Politikerin ein 23-seitiges Dokument veröffentlichte, in dem sie behauptete, dieses Video sei eine Fälschung. Das heißt, wir sehen hier, dass die Beweiskraft von Videos und Audiodateien angezweifelt wird und dass die Existenz von Deepfakes allein es Menschen ermöglicht, Kritik von sich zu weisen.
Das stelle ich mir auch gerade in autokratischen Systemen schwierig vor, wo es unterdrückte Gruppen gibt, die jetzt vielleicht die Möglichkeit haben, okay, wir können Videos machen, können die vielleicht, wenn wir Zugang zum Internet haben, dort auch verbreiten und auf unser Unrecht aufmerksam machen. Aber dann bleibt ja immer noch die Möglichkeit des autokratischen Herrschers zu sagen, ja, nein, das ist alles gefälscht.
Absolut. Also das ist definitiv auch ein Problem, was Menschenrechtsorganisationen zunehmend Sorge bereitet.
Und dann sollte man sagen, wenn all diese negativen Implikationen mit Deepfakes verbunden sind, dass man die Technologie am besten verbieten sollte?
Also ich würde sagen, man kann die Technologie nicht einfach verbieten und man sollte sie auch nicht einfach verbieten.
Warum?
Dafür gibt es meines Erachtens 2 Gründe. Der erste Grund ist, dass viele Deepfakes von der Meinungsfreiheit gedeckt sind. Also auch politische Deepfakes, politische Satire, aber teilweise eben auch Deepfakes, die weniger positiv sind und auch weniger positiv gedacht sind, fallen trotzdem in den Schutz der Meinungsfreiheit. Und der zweite Grund ist, dass es eben auch viele positive Nutzungen und viele Chancen der Deepfake-Technologie gibt.
Wie können denn diese Chancen, diese positive Nutzung, wie kann das denn aussehen? Was für Chancen gibt es mit Deepfakes?
Manche Deepfakes können sogar dafür genutzt werden, die demokratische Willensbildung und Debatte zu befeuern oder auch Bildungsinhalte greifbarer zu machen. Dazu gehören zum Beispiel Deepfakes, die für politische Satire genutzt werden oder auch für politische Kampagnen und Aktivismus. Und ein eindringliches Beispiel hier ist eine Kampagne gegen Waffengewalt in den USA, die einen Deepfake eines bei einem Schulmassaker erschossenen Jugendlichen nutzte und diesen Jugendlichen sozusagen wiederbelebte für die Kampagne, um für strengere Waffengesetze zu werben. Das heißt, Deepfakes können hier auch Inhalte neu transportieren und teilweise auch richtig unter die Haut gehen. Das Gleiche gilt auch für den Bildungsbereich, wo Deepfakes bisher unter anderem dafür genutzt wurden, um den verstorbenen Künstler Salvador Dali in einem Museum mit den BesucherInnen interagieren zu lassen. Oder zum Beispiel auch, um eine sehr realistische Virtual Reality Installation der Rede I Have a Dream von Martin Luther King zu erstellen.
Eine Technologie also, die nicht nur Risiken, sondern auch Chancen bietet. Damit wir die als Gesellschaft nutzen können und den Missbrauch unterbinden, dafür brauche es mehrere Maßnahmen, sagt Maria Pavelitz. Etwa mehr Medienkompetenz, aber auch eine klare Kennzeichnung von Deepfakes sowie Gesetze, die etwa nicht konsensuale Deepfake-Pornografie unterbinden. Aber auch Plattformen und Hersteller von Deepfake-Programmen, die müssten hier mehr Verantwortung übernehmen. Meine Kollegin Marie Zinkern, die hat mal bei ein paar Herstellern nachgefragt, wie die damit umgehen. Hi Marie.
Hi.
Marie, wen hast du da gefragt und was haben die Hersteller geantwortet?
Ja, ich habe 8 Deepfake-App-Hersteller angeschrieben, die so gemalte Porträts machen, wie zum Beispiel Lenser AI oder mit denen man eben ein Gesicht auf einen anderen Körper setzen kann, wie Snapchat oder V-Face. Aber da hat mir leider niemand geantwortet. Ich habe aber Reaktionen im Netz gefunden.
Und was sind das für Reaktionen? Wie sehen die aus?
Ja, zum Beispiel gibt es Prisma Labs, das sind die Hersteller von Lenser AI, die sagen, sie wollen jetzt einen Not-Safe-for-Work-Filter einbauen, also einen Filter für Nacktbilder quasi. Und das war eine Reaktion auf eine Recherche von TechCrunch, das ist ein Tech-Nachrichtenportal. Und die haben eben gezeigt, dass man die App, also Lenser AI, ganz einfach dazu bringen kann, Nacktbilder zu kreieren.
Und da sollen jetzt eben diese Not-Safe-for-Work-Filter helfen, das uns zu unterbinden. Wie soll das funktionieren?
Also dazu muss man wissen, dass in der Recherche die App mit Nacktbildern gefüttert wurde und sie dann eben auch Nacktporträts ausgespuckt hat. Und die Hersteller wollen jetzt das verhindern, indem sie Nacktbilder verpixeln. Und sie sagen eben auch, dass das aus Versehen nicht passiert. Also man muss schon Nacktbilder hochladen, damit das passiert. Es gibt aber mehrere Journalistinnen, die sagen, dass sie im Selbstversuch auch sexualisierte Bilder und Nacktbilder bekommen haben, ohne solche Bilder vorher hochzuladen. Eine Journalistin hat das auch mit Kinderfotos von sich gemacht zum Beispiel. Und eine andere Journalistin vom MIT Technological Review sagt, dass asiatisch gelesene Frauen besonders davon betroffen sind.
Okay, da gibt es also noch genug Probleme. Und ein anderes Problem von Deepfakes, das ist ja auch, dass man eben nicht sofort erkennt, dass sie Fakes sind. Mhm. So kann ja auch überhaupt erst so eine Desinformation daraus werden oder halt ein Racheporno, den Menschen dann halt für echt halten. Gibt es da Lösungsansätze?
Ja, also es gibt zum Beispiel diese Face-Swap-Video-Anbieter Deepfakes Web. Die sagen, dass sie mit Absicht unrealistisch aussehende Videos herstellen. Also man sieht, dass sie fake sind. Und die haben ein Wasserzeichen.
Ein Wasserzeichen, das heißt, da steht jetzt irgendwo quer auf dem Video, Achtung, Deepfake drauf, oder wie?
Ja, also unten rechts in der Ecke.
Und das klingt jetzt aber für mich irgendwie nicht unbedingt fälschungssicher. Ich kann das ja einfach wegschneiden, diesen Bildausschnitt, oder halt das Wasserzeichen irgendwie ja einfach abschneiden.
Ja, genau. Das ist das Problem bei so sichtbaren Wasserzeichen. Man kann sie auch ganz einfach nachmachen und auf ein anderes Video setzen zum Beispiel. Es gibt aber auch unsichtbare Möglichkeiten. Das sind dann zum Beispiel so Codes auf Pixel-Level, wo man die Farbwerte verändert in einem Code. Das ist dann mit dem Auge nicht erkennbar, aber mit dem Computer schon.
Okay, und bei einem Audio, wie kennzeichnet man jetzt da, dass das Deepfake ist, ohne halt in das Audio einzubauen, dass es einfach sagt, Achtung hier, ich bin ein Deepfake?
Ja, also man kann zum Beispiel Töne einbauen, die man nicht hört, wie Ultraschall. Das Problem ist aber hier, dass man eben diesen Frequenzbereich vom Ultraschall auch wieder wegschneiden könnte. Und dann ist auch das Wasserzeichen weg. Es gibt smartere Ansätze, zum Beispiel die Firma Resemble AI, die sagt, dass sie unhörbare Wasserzeichen hat, die trotzdem robust sind, die beim Komprimieren oder Beschleunigen nicht weggehen, die man auch nicht abschneiden kann. Und da werden nämlich Daten mit KI ins Audio eingebettet und dann später wieder entschlüsselt. Und Microsoft zum Beispiel sagt auch, dass sie sowas haben. Die Herausforderung bleibt, dass es immer ein Wettrennen, weil die Deepfake-Technologie sich eben so schnell verändert.
Informationen von Marie Zinkan waren das und die zeigen, es ist eben gar nicht so einfach, gute Ansätze zu finden, wie wir mit dieser Technologie umgehen. Doch die müssen wir finden und das möglichst schnell, denn KIs und die daraus generierten Deepfakes, die entwickeln sich immer weiter, werden immer realistischer und dadurch haben sie auch immer größere Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Und damit gehen die Systemfragen zu Ende. Mein Name ist Maximilian Brose und ich möchte mich ganz herzlich bei allen Beteiligten an der Sendung bedanken.